SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Thema heute.
Mit Clemens Wagner. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den Rheinland-Pfälzern in einer Regierungserklärung gedankt. Sie hat gemahnt, sie hat ermuntert. Gedankt für die Geduld und die Disziplin. Gemahnt, nicht nachzulassen in den Bemühen, Corona zu bekämpfen, und ermuntert, dass es nach und nach Erleichterungen gibt. Ab nächster Woche zum Beispiel wird es bei uns zumindest wieder ein paar Erleichterungen geben.
Gottesdienste können dann wieder gefeiert werden. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen dafür Schutzkonzepte einhalten, die sie auch selbst zum größten Teil vorgelegt haben. Friseurgeschäfte können unter Auflagen und unter Vermeidung von Wartesituationen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Auch Musikunterricht, einzeln oder zu zweit, wird ermöglicht. Weil es rechtlich problematisch ist und auch niemand wirklich versteht, warum bestimmte Geschäfte des Einzelhandels öffnen können und andere nicht, wollen wir hier zu einer klaren Lösung kommen. Geschäfte des Einzelhandels werden unabhängig vom Sortiment und der Verkaufsfläche unter Einhaltung von Auflagen und einer strengen Kundenbegrenzung öffnen können.
Soweit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Zahl der Neuinfektionen und auch der Toten durch das Coronavirus steigt weiter an. Dennoch werden die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen also weiter gelockert. Auch in Rheinland-Pfalz. Darüber hat SWR1-Moderator Frank Jentscher mit Petra Wagner aus der SWR1-Redaktion Landespolitik gesprochen. Erste Frage: Wie hat die Ministerpräsidentin die Lockerungen begründet?
Na, grundsätzlich geben natürlich die Infektionszahlen den Takt vor. Die sind seit Tagen, wie der Landtagspräsident Hering heute betont hat, in einem zweistelligen Bereich, waren lange in einem dreistelligen. Und so sind natürlich weitere Schritte der Öffnung auch zu begründen. Alle Geschäfte dürfen am Montag wieder öffnen. Bisher war das ja nur denen erlaubt, die weniger als 800 Quadratmeter hatten. Da gab es zuletzt viel Kritik. Jetzt dürfen auch die größeren Läden wieder öffnen. Allerdings immer, Klammer auf, mit Schutzkonzepten. Dreyer sagte aber auch, immer müssen natürlich die Infektionszahlen weiter im Blick behalten werden. Gesundheitsschutz sei das Allerwichtigste. Und die Ministerpräsidentin hat auch deutlich gemacht, dass es einen normalen Alltag, wie wir ihn vor der Corona-Pandemie kannten, noch lange nicht geben wird.
Was sagt die Opposition zu den Lockerungen ab Mai?
Denen ist das im Großen und Ganzen erstmal zu wenig. CDU-Chef Baldauf kritisiert, dass das für die Gastronomie viel zu langsam geht. Grundsätzlich kritisiert er auch das Gesamtkonzept der Lockerungen. Die Menschen seien verunsichert, sagt er. Es sei überhaupt nicht zu erklären, warum beispielsweise ein Outlet-Center öffnen dürfe, die Gastronomie aber nicht, warum die Schulen wieder beginnen, ein Hotel aber keine Gäste haben darf. Auch sei unklar, was eigentlich mit Großveranstaltungen gemeint sei, die bis zum 31. August ja verboten sind. Für die AfD sind grundsätzlich alle Lockerungen zu zögerlich. Sie warf der Landesregierung vor, den Tourismus im Land am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen und forderte dazu auf, diesen Shutdown umgehend zu beenden.
Billiges Benzin, teurer Brokkoli. So kann man die Preisentwicklung in Deutschland seit der Corona-Pandemie auf den Punkt bringen. Die Preise sind im April weniger stark gestiegen als erwartet. Die Verbraucher mussten im Schnitt nur 0,8% mehr zahlen als im April vor einem Jahr. SWR1-Moderator Frank Jentscher hat mit Michael Wegmer aus der Wirtschaftsredaktion gesprochen. Erste Frage: Liegt der geringe Preisanstieg wirklich nur am gesunkenen Ölpreis, der in ungeahnte Tiefen gefallen ist?
Ja, dieser Ölpreis ist wirklich absolut dominierend bei dieser Inflationsberechnung im Moment. Der Posten Energie, der ungefähr ein Zehntel von diesem virtuellen Warenkorb ausmacht, den das Statistische Bundesamt zusammenstellt, der ist insgesamt im Preis eingebrochen, ein Minus von 6% im Vergleich zum März. Und das liegt am Ölpreis, an den Kraftstoffen. Der ADAC hat gerade heute nochmal vorgerechnet, Sprit ist die 10. Woche nacheinander günstiger geworden. Wir bewegen uns beim Diesel auf unter einen Euro zu. Und auch Heizöl, das hängt noch viel stärker am Rohölpreis, ist auch günstig. Und es ist auch nicht abzusehen, dass sich daran schnell was ändert. Die Nachfrage nach Rohöl, die wird weiter so niedrig bleiben. Das letzte Mal so eine niedrige Preissteigerung hatten wir übrigens 2016. Und auch da war der Ölpreis ähnlich niedrig.
Also Ölpreis im Keller. Auf der anderen Seite sind seit Beginn der Corona-Pandemie die Preise für Lebensmittel ja stark gestiegen und sie steigen auch weiter. Liegt das jetzt nur an Corona? Oder gibt es noch andere Gründe?
Also das liegt überwiegend an Corona, sagen die Statistiker. Und das ist auch nicht nur so ein Gefühl, das wir beim Einkaufen haben. Das gibt die Statistik von heute auch her. Seit Januar sind diese Preise für Lebensmittel monatlich immer ein bisschen mehr teurer geworden. 2,3%, dann im Februar 3,3%, jetzt im April 4,8%. Die Agrarmarktinformationsgesellschaft hat das heute nochmal für einzelne Gemüsesorten vorgerechnet. Eine Paprika kostet fast die Hälfte mehr als vor einem Jahr. Der angesprochene Brokkoli ein Plus von 62%. Und das liegt eben überwiegend an fehlenden Erntehelfern. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Südeuropa. Bei Zitrusfrüchten und Trauben gibt es noch einen anderen Effekt, nämlich das Wetter hat nichts mit Corona zu tun. Ernteausfälle in Indien zum Beispiel durch einen Monsun. Und ein paar wenige Obst- und Gemüsesorten sind sogar auch günstiger geworden. Zwiebeln oder Mangos zum Beispiel, weil hier die starke Nachfrage durch die Gastronomie wegfällt. Also auch das hat dann wieder mit Corona zu tun.
Das Ziel der Europäischen Zentralbank ist ja eigentlich knapp 2% Inflation. Jetzt haben wir nur 0,8 im Vergleich zum Vorjahr und sogar nur 0,4 im Vergleich zum Vormonat März. Ist das nicht eigentlich super?
Ja, also die Verbraucher kriegen auf jeden Fall im Moment mal mehr für ihr Geld. Die EZB, die dieses 2%-Ziel ausgibt, hat aber ein bisschen Angst, dass wir zu nah an der Nulllinie sind, also bei 0% Teuerung, denn dann könnten wir schnell drunter rutschen. In eine Deflation heißt das dann, alles wird immer günstiger. Warum ist das schlimm? Das könnte bedeuten, dass Verbraucher nichts mehr investieren, weil sie einfach immer darauf warten, dass alles noch günstiger wird. So eine Entwicklung, so eine ähnliche, hat zum Beispiel in Japan schon eine handfeste Wirtschaftskrise ausgelöst, und das sollen diese 2% als Symbol für Stabilität eben verhindern.
Es ist so etwas wie eine deutsche Wirtschaftswunderwaffe, das Kurzarbeitergeld. Schon in der Finanzkrise 2008, 2009 hat es sich bewährt. In der Corona-Krise ist das Kurzarbeitergeld noch wichtiger. Jetzt hat die Bundesregierung eine Anhebung des Kurzarbeitergelds auf den Weg gebracht. Die ist befristet. SWR1 Hauptstadtkorrespondent Kai Küstner hat zugehört, wie Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD die teuren Beschlüsse zur Erhöhung des Kurzarbeitergelds verteidigt hat.
Ich kann auch sagen, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz.
So die Kampfansage von SPD-Minister Hubertus Heil. Wenn schon nicht an das Virus direkt, so doch zumindest an dessen wirtschaftliche Folgen.
In den Vereinigten Staaten von Amerika sind in den letzten 4 Wochen 26 Millionen Arbeitsplätze verschwunden. Wir sichern mit der Kurzarbeit in Deutschland Millionen von Arbeitsplätzen.
Schon früh hatte die Bundesregierung reagiert und es Betrieben erleichtert, auf Kurzarbeit umzustellen. Die Zahl der Firmen, die dies angemeldet haben, liegt dem Arbeitsminister zufolge bereits bei über 700.000.
Ich rechne aber auch damit, dass wir jetzt schon im März und im April weit mehr Menschen in Kurzarbeit haben als damals in der Finanzkrise 2008-09. Das waren damals in der Spitze, glaube ich, 1,3 Millionen. Ich rechne damit, dass es durchaus mehrere Millionen Menschen sein werden.
Heute hat das Bundeskabinett das sogenannte Sozialpaket 2 verabschiedet. Ein Paket, in dem unter anderem Zuschläge für all jene enthalten sind, die längere Zeit auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden.
Wer lange in Kurzarbeit ist, verdient dauerhaft weniger. Das trifft zum einen Geringverdiener, aber auch Normalverdiener müssen sich strecken. Schließlich gehen ihre laufenden Kosten, zum Beispiel für Mieten oder für Kredite, nicht in Kurzarbeit.
In 2 Stufen sollen die Bezüge steigen. Der Höchstsatz würde ab dem 7. Monat fällig und läge dann bei 80% des letzten Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kindern bei 87%. Bislang sind es 60% bzw. 67%. Befristet sind die Maßnahmen bis Ende des Jahres. Insbesondere Gewerkschaften hatten auf die Zuschläge gepocht. In der Union gab es zunächst Fragen wegen der Finanzierung. Doch auch die stimmte letztlich zu.
Man kann auch sagen, Kurzarbeit ist teuer. Aber Arbeitslosigkeit wäre für unsere Gesellschaft sehr viel mehr teurer.
Es droht der totale K.O. Kein Wirtschaftszweig leidet unter Corona so sehr wie die Reise- und Tourismusbranche. Branchenriesen wie Lufthansa und TUI taumeln, sie brauchen entweder Milliardenkredite vom Staat oder überlegen sogar, kontrolliert in die Insolvenz zu gehen. Der Tiefpunkt dürfte aber längst noch nicht erreicht sein, denn die Bundesregierung hat heute ihre weltweite Reisewarnung um einige Wochen verlängert. Außenminister Heiko Maas von der SPD.
Wir haben nach wie vor die Situation, dass es in vielen Ländern Einreisebeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen gibt, dass der internationale Flugverkehr am Boden liegt. Und deshalb ist es notwendig, die weltweit geltende Reisewarnung bis Mitte Juni zu verlängern.
Also kein Auslandsurlaub nirgends. Bis mindestens Mitte Juni. Das macht nicht nur den Großen zu schaffen, auch die kleinen Reisebüros leiden extrem. Viele stehen sogar vor der Pleite. Jutta Biel ist Inhaberin des Reisebüros Lohmann in Mainz. SWR1-Moderator Frank Jentschar hat mit ihr gesprochen.
Sie kommen gerade von einer Demonstration zurück und haben den Mainzer Theaterplatz mit leeren Koffern geflutet. Die Reisebranche will einen Rettungsschirm. Wie sehr hat Corona Ihr Geschäft getroffen?
Das hat uns sehr getroffen. Das hat uns auch nicht erst ab 15. März getroffen, sondern uns betrifft es also auch schon für die Monate davor. Ich sage jetzt mal so rund 5 Monate, weil alle Reisen, die wir gebucht haben, wenn die storniert werden, erhalten wir als Reisebüro auch keine Provision, obwohl wir unsere Arbeit geleistet haben. Das heißt, für die letzten 5 Monate Arbeit, dieses Geld zahlen wir auch wieder zurück.
Heißt, das trifft Sie da nochmal doppelt hart. Jetzt wurde ja die Reisewarnung bis Mitte Juni verlängert. Halten Sie das denn bis dahin überhaupt durch?
Bis dahin werden wir wohl noch durchhalten, aber wenn das Ganze, so wie sich das immer mehr herauskristallisiert, doch noch eine längere Zeit dauert, dann ist die Prognose, dass 80% der Reisebüros bis dahin ihre Pforten geschlossen haben.
Und im Moment, wie sieht für Sie zurzeit ein normaler Tagesablauf aus? Stornierungen, Stornierungen, Stornierungen?
Ja, also es sind eigentlich nur Stornos. Wir haben seit 16. März keine Buchungen mehr gemacht, sondern nur noch Buchungen storniert.
Wie kann man Ihnen helfen? Wie könnte der Staat helfen?
Ja, der Staat hilft immer den Großen, aber an uns Kleine denkt da eigentlich im Moment keiner. Deshalb auch diese Demonstrationen bundesweit heute, weil ca. 10.000 bis 12.000 Reisebüros gibt es in Deutschland. Und die Arbeitsplätze, die daran hängen, die sind natürlich ein Vielfaches. Und wir hoffen halt nochmal auf eine Soforthilfe vom Staat, die auch nicht zurückzuzahlen ist.
Können Sie denn die Maßnahmen des Staates eigentlich nachvollziehen?
Manche ja, manche nein. Also ich meine, solange wir nicht genau wissen, wie sich dieser Virus wirklich überall auf der Welt genau ausbreitet und wie ansteckend er wirklich ist, ist es eigentlich gut, wenn niemand fahren kann. Aber wir sagen auch immer den Kunden, wir können ihnen keine Glaskugel schauen. Wir wissen es ja selbst nicht, wann es wieder losgeht. Und wir denken halt, wenn es wieder losgeht, erstmal mit Autoreisen, vielleicht so in unsere Nachbarländer. Bei Urlaub in Deutschland für alle Deutschen, das ist ein Ding, was nicht machbar ist. Mhm. Ja, weil die deutschen Strände im Sommer sind so und so in normalen Jahren schon ausgebucht. Und wenn plötzlich jeder dahin will, das ist überhaupt nicht durchführbar.
Sie haben gerade eben schon von den vielen Stornierungen erzählt. Mhm. Gibt es eigentlich auch Kunden, die sich solidarisch zeigen?
Unsere Kunden hier, die sagen eigentlich auch alle, wir sollen uns keine Gedanken machen, sobald Reisen wieder möglich ist, sind sie sofort wieder hier. Es gibt ja im Moment die Möglichkeit mit diesem Guthaben bei den Veranstaltern. Das heißt, wir würden in dem Moment die Provision erhalten und die Kunden haben ein Guthaben beim Veranstalter. Dieses Guthaben ist aber im Moment nicht insolvenzversichert. Das heißt, wenn der Veranstalter eine Insolvenz anmelden müsste, wäre für den Kunden auch das Geld weg. Und deshalb raten wir da eigentlich weniger dazu, weil wir lieber einen klaren Schnitt haben und dann wissen, was wir jetzt wieder neu buchen, da verdienen wir auch was dran.
Was glauben Sie denn, wann geht es für Sie einigermaßen normal weiter?
Wir hoffen wirklich, dass es im Herbst, irgendwann im September, Oktober, dass da vielleicht wieder die ersten Buchungen kommen oder vielleicht auch schon die ersten Abflüge wieder sind.
Die Reisebranche ist wegen Corona in einer verzweifelten Lage. Ihre ganz persönliche Sicht hat uns Jutta Biel erzählt, Reisebüro-Inhaberin aus Mainz. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen, Herr Jentsche.
Seit Beginn der Corona-Pandemie suchen die Kliniken dringend Schutzmasken und andere Schutzausrüstungen. Schon vor einigen Wochen hat sich deshalb ein Trierer Krankenhaus an die Hochschule in Trier gewandt mit der Frage, ob es möglich ist, spezielle Plastik-Schutzschilde für das Gesicht im 3D-Verfahren zu drucken. Die Antwort: ja. Seitdem stellt ein Unternehmen aus Dudeldorf im Eifelkreis Bitburg-Brümm Zubehör für Schutzausrüstungen her. SWR1-Reporterin Claudia Krell war dort.
In einer Stunde kann diese Maschine etwa 2000 Halterungen für Gesichtsschutzschilde im Spritzgussverfahren fertigen. Wir sind bei der Firma Elmplastik in Dudeldorf in der Eifel. Das Unternehmen stellt Medizinprodukte her, zum Beispiel Dosierpipetten. Jetzt in Corona-Zeiten aber eben auch noch was anderes. Diese spezielle Gussform für die Bügel des Gesichtsschutzes hat die Firma selbst entwickelt. Die Mitarbeiter ergänzen dann noch die Teile bis zum fertigen Gesichtsschutz, der auch Face Shield genannt wird. Sascha Möß, Geschäftsführer von Elmplastik.
Dann brauchen wir noch ein Gummiband, um es am Kopf zu befestigen, und eben eine Laminierfolie, die das eigentliche Face Shield darstellt.
Dass Elmplastik jetzt zu einem wichtigen Lieferanten in der Corona-Krise wurde, das kam eher zufällig.
Meine Nachbarin hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Da war ein Zeitungsbericht und die FH Trier suchte jemanden, der sie beim Herstellen von diesen Face Shields im Spritzgussverfahren unterstützen kann. Dann hatte ich mit dem Hoffmann Kontakt aufgenommen und einen Tag später hatten wir schon das Projekt gestartet.
Das war vor gut 2 Wochen. Gestern wurden die ersten Muster in Dudeldorf hergestellt. Auch Michael Hoffmann, Dozent an der Hochschule Trier im Fachbereich Technik, war da, um sich die Muster anzuschauen. Er hatte damals nach dem Hilferuf aus dem Trierer Krankenhaus schnell reagiert.
Wir haben uns einen freien Entwurf aus dem Internet heruntergeladen und uns den angesehen, haben den noch wesentlich optimiert und haben dann relativ schnell einen Prototyp produziert. Der ist dann in der Klinik erprobt worden und freigegeben worden. Und so haben wir dann begonnen, die ersten 100 Stück im 3D-Druck zu produzieren.
Doch mit diesem Verfahren braucht man für 10 Stück ungefähr 1,5 Tage. Die Maschine bei Elmplastik schafft 2000 Stück am Tag. Ein klarer Vorteil also. Denn die Nachfrage ist groß. Zahnärzte, das Rote Kreuz und auch Schulen hätten bereits angefragt.
Es ist eine verbale Provokation, die für riesige Empörung sorgt. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer von den Grünen hat in einem Interview das gesagt. Ich zitiere mal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr wegen ihres Alters oder wegen schwerer Vorerkrankungen sowieso tot wären. Zitat Ende. Mittlerweile hat sich Palmer entschuldigt, er hat aber ein Thema auf brutale Art und Weise weitergedreht, das Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am vergangenen Wochenende sehr viel differenzierter gesetzt hatte. Es gibt also diese Debatte über den Schutz des Lebens und was er uns wert sein sollte in diesen Zeiten von Corona. SWR1-Moderator Frank Jentsch darüber mit dem Medizinethiker und Philosophen Norbert W. Paul von der Uni Mainz gesprochen.
Es geht ja um den Schutz des Lebens und die momentanen Folgen, nämlich den drohenden wirtschaftlichen Absturz. Darf man das in ein Verhältnis setzen oder ist das ethisch verboten?
Naja, es ist ethisch zumindest nicht rechtfertigbar. Was uns hier entgegenspringt, ist eine Form der Altersdiskriminierung und eine Form der Prognostik, die eigentlich weder medizinisch noch ethisch haltbar ist.
Was denken Sie denn, wie reagieren alte und möglicherweise vorerkrankte Menschen auf Äußerungen wie die von Boris Palmer?
Naja, ich denke schon, dass es eine sehr, sehr merkwürdige Abgrenzungsbewegung zwischen Generationen ist. Ich erlebe auch täglich, dass viele Menschen, die hochbetagt sind, gerade im Bereich der Wissenschaft, besonders aktiv und sozusagen besonders weitsichtig agieren vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung. Und ich glaube, dass schlichtweg so eine Form der Herabsetzung von Menschen mit Vorerkrankung oder einem hohen Lebensalter gerade in der jetzigen Situation nicht vorkommen sollte, weil wir jetzt eigentlich darauf angewiesen sind, solidarisch miteinander umzugehen.
Sollte man denn alte und vorerkrankte Menschen um jeden Preis retten, auch um den, dass möglicherweise Jüngere dann ihre Jobs verlieren, deren Kinder krank werden? Ist das nicht auch eine Frage der Generationengerechtigkeit?
Ja, zunächst mal ist es eine Entscheidung unter kompletter Unsicherheit. Sie wissen ja nicht, welche Effekte wann wie eintreten, sondern das ist jetzt tatsächlich ein bisschen ideologisch eingefärbt. Wer hat sozusagen Anspruch auf möglichst viele qualitätsreiche Lebensjahre? Nun ist das Dumme, dass ich jenseits der 50 bin und ich kann Ihnen sagen, meine Lebenserwartung ist relativ gesehen eben auch nicht unbedingt immer bei 85, je nachdem, welchen Sport ich beispielsweise ausübe. Also kurze Antwort auf diese Frage. Es ist, glaube ich, schon so, dass man das überhaupt nicht ausspielen kann. Ich glaube, es ist auch so, dass wir uns selber Ressourcen nehmen, wenn wir sagen, das Alter muss nicht gerettet werden. Wir wissen auch nicht, ehrlich gesagt, was passiert, wenn Covid wirklich zuschlagen wird. Was wir wissen ist, dass alte, hochbetagte Menschen sehr betroffen sind. Und was wir auch wissen, und das ist aus der Zeit von vor Covid, ist, dass viele alte Menschen freiwillig auf intensivmedizinische Behandlung am Lebensende verzichten. Also wir haben eigentlich diese Diskussion schon längst geführt, ausgehend von den älteren Menschen selber, die sagen, sollte es für mich auf die letzte Strecke gehen, wünsche ich keine Intensivmedizin und lege das in meiner Patientenverfügung nieder. Das ist gleichwohl eine Herausforderung der Medizinethik, wie wir mit Patientenverfügung in Zeit von Covid umgehen. Das ist wohl richtig.
Und viele Ältere wollen ja auch trotz Ansteckungsgefahr nicht isoliert sein und riskieren damit den eigenen Tod. Können Sie das verstehen?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ein lieber Kollege von mir hat, glaube ich, heute sogar formuliert, dass Norbert Elias ja auch den sozialen Tod kennt und lieber eine qualitätsreiche Zeit im Kreise der Angehörigen zu verbringen, als sozusagen weggesperrt zu sein, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zumal ich denke, dass wir da in der Lage sind, auch Schutzniveaus herzustellen, die den sozialen Umgang ermöglichen. Wenn ich mir jetzt nach den ersten Lockerungen angucke, wie locker die Leute tatsächlich im sozialen Umgang jetzt sind, wenn man das ein Stück zurückdreht, glaube ich, ist auch der Besuch älterer Menschen in Pflegeeinrichtungen eigentlich kein wirkliches Problem.
Der Medizinethiker und Philosoph Norbert Paul von der Uni Mainz. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.